Ich glaube, die Situation war ja für jeden von uns identisch in dem Augenblick. Jeder wusste tatsächlich nicht, was passiert, was kommt da auf einen zu. Hatte sicherlich auch existenzielle Fragen an einem gewissen Punkt und zwar wirklich Ärmel hoch und zupacken.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Dorothea Wahlam. Ich war über 30 Jahre lang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen, bin Organisationsentwicklerin und Mediatorin und gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Julia Pannewick der Frage nach, was brauchen Menschen, Teams und Organisationen, um Krisen zu meistern? Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Frau Sonnenmoser, ich freue mich total, dass Sie heute hier sind. Es ist wirklich schön. Wir sind gerade hierher gekommen zu dem Ort, wo wir den Podcast aufnehmen und haben schon ganz viel gelacht und uns ausgetauscht. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, Frau Warne, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Sie haben heute ein Thema mitgebracht, das kennen wir eigentlich alle, wir haben das alle mitgemacht. Und zwar geht es um die Schließung von Geschäften während der Corona-Zeit. Das hat, glaube ich, jeder mitgemacht. Aber Sie lassen uns heute mal hinter die Kulissen blicken. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich glaube, dass das sehr spannend ist, mal zu erleben, was das bedeutet, Mediamarkt und Saturn zu schließen mit so vielen Mitarbeitenden und was das auf der menschlichen Ebene bedeutet hat, aber eigentlich auch auf der fachlichen Ebene, weil Sie waren damals Finanzgeschäftsführerin. Und haben sich heute Zeit genommen, um uns mal zu erzählen, wie das war und wie das gelaufen ist. Lassen Sie uns aber vielleicht erst mal einsteigen, weil wir wollen Sie auch ein bisschen kennenlernen. Vielleicht können Sie uns ein bisschen so einen Abriss geben über Ihren Lebenslauf. Was waren so wichtige Stationen? Was müssen wir über Sie wissen, damit wir Sie kennenlernen?
Ah, ja, sehr gern. Ja, ich bin mittlerweile 55 Jahre, komme aus einem reinen Arbeiterhaushalt. War sozusagen auch die erste, die in unserer Familie studiert hat. Ja, was hat mich angetrieben? Also bei mir war eigentlich schon sehr früh klar, dass ich Betriebswirtschaft studieren möchte, dass ich auch ins Management möchte, weil ich immer den Drang hatte, wirklich was zu gestalten und was für die Zukunft auch aufzubauen. Und irgendwie muss man tatsächlich sagen, zu meiner Zeit war es nicht so gegeben, dass man gegründet hat. Ja, das war noch vor-Start-up-Zeit. Also ist man halt in einen Konzern gegangen und hat da versucht, seinen Weg zu machen. Und das habe ich auch gemacht nach dem Studium. Und bin zu Volkswagen gegangen und war knappe 20 Jahre bei VW. Immer in der Finanz, aber in den unterschiedlichsten Positionen. Also sowohl natürlich auf Sachbearbeiter, Fachreferent, Unterabteilungsleiter. Also die ganze Hierarchieleiter einmal durchgemacht. Und bin dann aber 2014 als Topmanager ausgestiegen aus dem Konzern.
Was war denn Ihre letzte Position?
Als letzte Position war ich Geschäftsführerin der VW Sachsen Gruppe. Das sind drei Werke in Sachsen, in Chemnitz, in Zwickau und in Dresden. Und da war ich verantwortlich für Finanz und Controlling. Mhm. Das war die letzte Position als, und als Topmanagerin, also sprich Konzern, Vorstand, minus eins Level. Und ich betone das immer so, weil es auch heute noch mal lustig ist, dass mich Ex-Kollegen anrufen und sagen, du sag mal, wie war das denn mit deiner Abfindung? Und ich immer sage, ich hatte gar keine Abfindung. Ja, ich bin wirklich freiwillig gegangen. Also, ja, warum bin ich freiwillig gegangen? Weil ich dann Group CFO der Zumtobel Group wurde im Vorarlberg. Das war sozusagen mein erster Full-Fledged-CFO-Job, den ich hatte. Was auch eine sehr spannende und aufregende Zeit war, auch eine extreme Transformationszeit. Und bin dann 2019 zur Seconomy gekommen. Und habe auch da für 2 Jahre den Group CFO Position inne gehabt.
Genau, da werden wir jetzt gleich ganz ausführlich drüber sprechen. Und ich würde aber gerne nochmal verstehen, was hat Sie denn so angetrieben? Also mit dem Background, mit dem Familien-Background auch, den Sie haben, dann zu studieren und dann diese Karriere zu machen. Was ist denn da so der Antreiber?
Also so ganz richtig kann ich es auch, oder so ganz, ganz explizit kann ich es Ihnen, glaube ich, auch gar nicht sagen. Aber mich treibt einfach immer was Neues an. Ja, also so, ich bin jemand, der sehr intensiv screent nach neuen Themen, der immer sehr interessiert ist an Politik und Wirtschaft. Eigentlich schon immer. Ich habe Leistungskurs Politik gehabt. Also das zieht sich irgendwie so wie so ein roter Faden bei mir durch mein Leben durch. Und sicherlich ist es natürlich auch das Thema sozialer Aufstieg gewesen, was mich angetrieben hat und was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich da ja sehr ehrgeizig war, was meine berufliche Werdegang angeht. Ja. Mhm. Und aber ich sag mal, das vielleicht so am Anfang hinsichtlich Studium und dann erster Job, aber dann im weiteren Verlauf würde ich tatsächlich sagen, ist es mehr das Gestalten. Ja? Und wo kannst du das eigentlich besser als auf einer Geschäftsführer- oder Vorstandsebene oder wie ich es jetzt mache als Aufsichtsrat? Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ne?
Ja, aber wenn ich so ein bisschen an VW denke, das ist ein so großes Unternehmen und konnte man da wirklich gestalten? Oder waren das nicht so starre Strukturen, dass man mehr verwaltet hat?
Naja, das Verwalten war eigentlich am Ende des Tages der Grund, warum ich gegangen bin. Aber ich habe ja auch dazwischen 5 Jahre als Generalsekretär zum Konzern-CEO gearbeitet. Und in der Position können Sie eine Menge gestalten, weil Sie sind sozusagen ja die 2 weiteren Arme und der weitere Kopf des CEOs und alles, was eigentlich über den Tisch des CEOs gehen sollte, geht über ihren Tisch und sie entscheiden, was er eigentlich noch tatsächlich sehen muss oder nicht oder was sie in seinem Namen auch schon gleich entscheiden können. Also da können sie sehr, sehr viel entscheiden und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und dann haben sie sozusagen die Gelegenheit ergriffen und gesagt, sie müssen jetzt was anderes machen, weil sie sind eigentlich ein Machertyp.
Absolut, absolut. Mhm.
Jetzt haben Sie in Ihrer Laufbahn aber auch einige Krisen erlebt und da würden wir ganz gerne jetzt ein bisschen tiefer einsteigen.
Sehr gern.
Sie waren Vorstandsmitglied für den Bereich Finanzen bei Seconomy. Dazu gehört Mediamarkt und Saturn. Und da haben Sie auch eine große Krise erlebt. Und bevor wir jetzt da einsteigen und uns das mal genau anschauen, würde ich Ihnen erst die Frage stellen, sind Sie krisensicher?
Absolut. Absolut. Das kann ich, glaube ich, nach meinem operativen Berufsleben mittlerweile wirklich behaupten, dass ich krisensicher bin, weil ich eigentlich immer nur ein Restrukturierungsunternehmen war, ja, oder Transformation, Restrukturierung hatte. Und also krisensicher bin ich.
Wie definieren Sie krisensicher?
Naja, auch ein Stück resilient, dass Sie natürlich schon auch abschalten können, ja, dass Sie auch sozusagen ruhig bleiben in der Situation, die Situation auch überschauen können. Aber wie gesagt, auch eben mal abends auch mal den Kopf wieder abschalten können und das nicht unbedingt mit ins Bett nehmen. Mhm. Das ist für mich schon krisensicher.
Können Sie uns ein bisschen beschreiben, vielleicht ein paar Worte zu dem Unternehmen selbst sagen? Weil ich glaube, auch das Unternehmen kennen nicht so viele, dass Sie ein bisschen beschreiben, was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Wie groß ist es? Also, dass Sie einfach ein bisschen erzählen, was ist das für ein Unternehmen?
Ja, gern. Die Seconomy AG ist ein Carve-out aus der Metro AG. Also war mal ein Tochterunternehmen im Metro-Konzern und ist dann an die Börse gebracht worden. Hat ja mehrere Beteiligungen gehabt, die wir aber im Laufe der Zeit auch minimiert haben. Hat aktuell, die größte Beteiligung ist Mediamarkt Saturn, in 13 Ländern aktiv. Hat rund 20.000 Mitarbeiter und rund 21 Milliarden Umsatz.
Also schon eine ganz schöne Größenordnung.
Also es ist neben Amazon einer der größten Consumer Electronic Anbieter in Europa.
Und hauptsächlich im Handel, oder? Also mit Geschäften. Und das Online-Geschäft hat sich erst später entwickelt.
Ja, das ist absolut richtig. Also das war einer der Punkte, warum man mich auch eingestellt hat. Also einer der Aufträge war unter anderem eben, das Unternehmen strategisch aus dem rein stationären Handelsbetrieb in einen Omni-Channel-Betrieb umzustellen. Das heißt, als wir angefangen haben, mein CEO-Kollege und ich, war Mediamarkt Saturn noch sehr, sehr stationär. Das Online-Geschäft hat angefangen, aber war jetzt nicht wirklich der Umsatzbringer.
Und dann kam eigentlich der Schritt mit Corona und dann war es auch nicht so schön. Und vielleicht steigen wir mal da ein, was dann passiert ist.
Ja, Corona, der 13. März 2020, ein Freitag, den ich, glaube ich, nie vergessen werde. Also auch noch ein Freitag, der 13. Das war wirklich der Tag, an dem Schlag auf Schlag die Länder in Europa die Läden geschlossen haben wegen Corona. Und das fing an bei uns in Belgien und ist dann in Italien, Spanien. Also das war wie so ein Dominospiel, ne? Also es kam irgendwie so im 15-Minuten-Takt kam so rein, Italien schließt, Frankreich schließt, alle schließen, ne? So, also, und gut, ich meine, was denken Sie da als als Finanzverstand? Sie denken erstmal an die Liquidität des Unternehmens, ja, weil ein Handelsunternehmen ist natürlich Geld rein, Geld raus, wenn dann kein Geld reinkommt, dann ist halt auch mal schnell aus mit Geld auf der anderen Seite. Und das war das, was mich eigentlich an dem Freitag extrem beschäftigt hat, plus dem Thema, dass es an dem Freitag noch Gerüchte gab, dass die ganzen Private Equity Unternehmen die offenen Kredite reinholen, weil sie dem Finanzsystem nicht trauen. Ja, also auch das war ja ein Thema, wo man gar nicht wusste, was passiert denn. Ja, also werden die Banken geschlossen, weil irgendwie die Menschheit panisch wird und Geld abhebt oder ja, gibt's whatever. Also das war ja so ein bisschen Blackbox, ja, was einen da eigentlich erwartet hat. Und ich hatte als CFO des Economy da noch 1 Milliarde nicht gezogenem Syndlohn, also einen syndizierten Kredit. Und meine erste Handlung war tatsächlich, dass ich mir dem Treasurer gesagt habe, hol mir das Geld rein. Also ich möchte das gerne auf dem Konto haben. Ich möchte das sozusagen zur Verfügung haben, um einfach gewappnet zu sein für das, was kommt. Und das war tatsächlich die erste Handlung, die wir da getätigt haben.
Und es ging auch so schnell. Also das war so, die Dominosteine fallen und Sie haben gesagt, so, wir holen jetzt das Geld rein, damit wir erstmal einen Puffer haben.
Ja, absolut.
Wie stelle ich mir denn diesen ersten Tag vor? Saßen Sie da zusammen in der Geschäftsführung oder, also wie war das denn von der Kommunikation, von der Krisenkommunikation?
Also ich glaube, wir waren erstmal alle ziemlich baff, ja. Also sowas hat ja, glaube ich, noch keiner von uns erlebt, egal wie viel berufliche Erfahrung du hast. Und wir haben eigentlich, natürlich gab es Personalthemen, was machen wir mit den Leuten, schicken wir die jetzt alle nach Hause, bleiben die im Office, ja. Also solche Themen, das waren wir natürlich in einer sehr engen Abstimmung im Vorstand, aber auch im Aufsichtsratsvorsitzenden, ja, weil auch der natürlich auch sehr schnell natürlich verstanden hat, dass das jetzt auch für ein Handelsunternehmen eine bedrohliche Situation sein kann, je nachdem, wie lange das geht. Ja, weil wir wussten ja auch, keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wie lange sich die Periode auch hinzieht. Ja, also wenn irgendjemand hätte sagen können, das geht jetzt 3 Monate, ja, dann hättest du auf 3 Monate planen können. Aber so war ja alles offen. Und das war eigentlich das Schlimme daran, ja, dass eigentlich du eine absolute Ungewissheit hattest, was eigentlich kommt.
Also zeitlich. Aber vielleicht nochmal, es war schon so, dass das Hauptgeschäft in den Märkten gemacht wurde.
Ja.
Also das Online-Geschäft war eigentlich noch gar nicht so bedeutsam, weil das sollten sie auch erst aufbauen. Ja. Das heißt, es ging um 20.000 Mitarbeitende in Europa, richtig?
Ja.
In verschiedenen Ländern, in 13 Ländern. Mhm. Und dann haben die Märkte geschlossen und diese ganzen Mitarbeiter sind erstmal zu Hause geblieben. Und da gab es halt keine Einnahmen.
Das ist richtig. Deshalb haben wir auch als Finanz erstmal eine Liquiditätsplanung aufgesetzt. Und ich sage ganz bewusst aufgesetzt, weil ich glaube, viele, wenn nicht sogar fast alle Unternehmen haben bis Corona natürlich eine Liquiditätsplanung gehabt. Aber war die jetzt so präzise auf Tage und Wochen ausgerichtet? Sicherlich nicht. Ja, weil ich sag mal, bis dato nochmal, wenn beim Handel, ne, kommt Geld rein, geht Geld raus. Also sprich, sie haben ja eigentlich immer Liquidität da. Insofern war eine Liquiditätsplanung in dem Detail, wie wir sie dann aufgesetzt haben über das Wochenende und die fortfolgende Woche, was Neues für uns. Ja, und auch was Neues für die ganzen Länder. Auch da sind wir wieder bei der Prognostizierbarkeit. weil auch das ist wiederum ein Lernprozess, wo die Organisation auch erstmal verstehen muss, an was muss ich denn da denken? Ja, also weil ich sag mal so Sachen, die im Normalfall rausgehen, Mieten, Löhne, ja, solche Sachen, da macht sich ja keiner einen Kopf drum. Ja, also weil, ja, es ist ja immer genügend Liquidität da und dann ist das jetzt ja auch nichts, was davor irgendjemanden so beschäftigt hat, was brauche ich denn eigentlich, um die ganzen Personalkosten abzudecken, um die Mieten abzudecken und so weiter und so fort, ja. Und das sind natürlich alle Sachen, das war ein sehr schneller Lernprozess, den wir da durchlaufen haben.
Ja, Sie haben eben schon gesagt, Sie saßen dann das ganze Wochenende da und haben das gemacht. Haben Sie das sozusagen zu zweit gemacht oder haben Sie das mit Kollegen international gemacht? Also wer war denn dann an diesem Prozess beteiligt, auch an diesem Lernprozess? Wir müssen plötzlich in verschiedene Richtungen gucken, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Wie haben Sie das gestaltet?
Naja, da waren nicht nur wir zwei im Vorstand dabei, sondern natürlich das gesamte Management. Also sprich, ich sag mal, mein Kollege hat sich natürlich mehr um das ganze Thema Handel an sich mit dem Geschäftsführer der Mediamarkt gekümmert. Also sprich, was können wir überhaupt noch, wo können wir überhaupt noch Läden offen halten? Weil auch da gab es ja unterschiedlichste Regelungen pro Land. Und wir haben natürlich zu dem Zeitpunkt auch versucht, systemrelevant zu werden.
Ja, Wie wird man systemrelevant?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es leider nie rausgefunden. Wir haben es auch nicht verstanden, warum das Gartenbaucenter systemrelevant ist. Aber Mediamarkt Saturn, die PCs und Drucker verkaufen für Homeoffices nicht. Also das hat sich uns nie erschlossen. Wir sind es tatsächlich die ganze Zeit nicht geworden. Ja. Und insofern, aber auch das war natürlich ein großes Thema, wo dann auch mein Kollege über den Handelsverband versucht hat, natürlich da auch ja eine Sonderregelung für Öffnungszeiten zu bekommen etc. Und parallel haben wir natürlich gesagt, okay, wenn wir nicht die Läden öffnen können, müssen wir halt online stärken. Und das führte dann auch dazu, dass wir Click and Collect angeboten haben. Also das hatten wir auch schon davor, aber haben wir natürlich dann intensiv angeboten. Und dafür haben wir auch wieder Mitarbeiter reingeholt, die dann ganz hemdsärmlich die Päckchen gepackt haben, ja. Ich als Finanzvorstand habe da mal ein bisschen auf die Seite geschaut, weil effizient waren die Prozesse nicht immer unbedingt. Das hat natürlich schon auch Geld gekostet, aber faktisch hat es uns natürlich Liquidität ins Haus gebracht, was sehr positiv war.
Ja, einmal die Liquidität, aber dann auch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen was machen konnten und auch was zum Unternehmen beitragen konnten, oder? Also es war doch auch so ein wichtiges Element, wir halten da zusammen und gehen da durch.
Absolut. Und das war eigentlich, wenn man an Corona was Schönes sehen kann, dann war das sicherlich eine sehr schöne Erfahrung, dass alle wirklich an einem Strang gezogen haben und wie Sie sagen, auch alle gesagt haben, ne, wir sind das Unternehmen und wenn ihr uns braucht, dann sind wir auch da. Ja. Also dieses, ich muss jetzt gerade mal whatever, ja, meinen Rasen mähen und habe keine Zeit, das gab es bei uns wirklich überhaupt nicht. Und das ist wirklich sehr schön. Und es gab auch keine Diskussion, ob dann derjenige jetzt für den Job des Päckchenpackens ausgebildet war oder nicht. Ja, der hat sich halt hingestellt und hat das Päckchen gepackt. Ja. Ja. Ob der jetzt Lagerist war oder Buchhalter, ja, er hat es halt gemacht. Und das ist war wirklich eine sehr schöne Erfahrung hat sicherlich eben zum Erfolg dann auch liquiditätsbezogen bei das Economy am Ende des Tages, aber bei Mediamarkt dazugehört.
War das ein Unterschied zwischen Mediamarkt und Saturn?
Nein, tatsächlich nicht. Mhm. Also überhaupt nicht. Nee, weil wir hatten ja auch zu dem Zeitpunkt schon in den meisten Ländern eigentlich beide Marken zusammengeführt. Also es war eigentlich nur noch sozusagen Front Office eine unterschiedliche Marke, aber im Hintergrund haben wir die Admin-Prozesse eigentlich da schon zusammengeführt gehabt.
Und gab es denn Unterschiede in den Ländern oder haben alle Länder so an einem Strang gezogen und haben gesagt, wir machen bei Click and Collect mit und wir setzen uns ein und wir sind da? Also gab es kulturelle Unterschiede?
Nein, überhaupt nicht. Also tatsächlich überhaupt nicht, weil ich glaube, die Situation war ja für jeden von uns identisch in dem Augenblick. Jeder wusste tatsächlich nicht, was passiert, was kommt da auf einen zu. Hatte sicherlich auch existenzielle Fragen an einem gewissen Punkt und das war überhaupt kein Thema. Das war wirklich Ärmel hoch und zupacken.
Und wie viel Prozent, wie muss ich mir das vorstellen, wie viel Prozent haben sozusagen operativ mitgearbeitet und wie viel sind einfach zu Hause geblieben? Weil ich meine, diese 20.000 Menschen konnte man ja nicht vollständig beschäftigen, oder?
Ja, also das kann ich jetzt so auf die Prozentzahl gar nicht mehr sagen, um ehrlich zu sein. Aber es ist schon so. Also ich meine, die Admin-Bereiche haben viele gearbeitet, weil natürlich für fast alle haben da, glaube ich, gearbeitet, weil ich es mal sowohl Personalwesen hatte natürlich genügend Tätigkeiten, Finanz sowieso. Ja. Also da waren alle an Bord, mehr oder weniger an Bord, eben auch im Homeoffice. Die, die jetzt wirklich aktiv im Laden standen, ich würde sagen 30-40%, sowas, aber das ist jetzt eine grobe Schätzung.
Ja, einfach so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Ja. Weil in der Verwaltung sind ja dann direkt alle nach Hause gegangen, haben sozusagen zu Hause aufgerüstet und haben dort gearbeitet. Das hat auch gut geklappt, oder? Das hat reibungslos geklappt. Es war schon auch erstaunlich, wie schnell das plötzlich alles ging, während man vorher gesagt hat, Homeoffice, alles ganz schwierig und so. Und plötzlich waren alle im Homeoffice und haben sich hoch engagiert. So habe ich das erlebt.
Ja, so habe ich es auch erlebt, tatsächlich. Also ich war, ich muss sagen, ich war da vor Corona ein absoluter Gegner von Homeoffice. Ja, also ich war noch nie ein Fan von Homeoffice, weil ich immer der Meinung war und auch zum Teil immer noch bin, dass es natürlich auch fein ist, wenn du Kaffeeklatsch hast. Ja, also wenn du sozusagen auch einen Austausch an der Kaffeetheke hast und da mal informeller das ein oder andere Thema auch erörtern kannst und nicht nur in spezifischen Teams-Meetings dann genau punktuell auf das Thema zu sprechen kommt und dann auch wieder abschaltest. Insofern war ich tatsächlich auch sehr, sehr positiv überrascht, wie es funktioniert hat. Wir alle hatten ja auch nichts anderes zu tun. Er war ja alles geschlossen. Insofern haben wir wirklich 24/7 gearbeitet. Und das nicht nur ich, sondern tatsächlich auch die Damen und Herren, die da aktiv zum Beispiel bei der Beantragung des KfW-Kredits beteiligt waren. Das war schon wirklich extrem und hat, glaube ich, uns alle auch ans Limit gebracht. Weil wenn Sie da von morgens 8 bis abends um 11, 12 in der Nacht irgendwelche Meetings haben, irgendwelche Telefonate führen, Abstimmungen haben, dann und Sie sitzen dann irgendwie, keine Ahnung, um 23.30 Uhr auf dem Sofa das erste Mal, dann dann kommt das. Dann sind sie auch mal leer. Dann ist einfach mal Schicht. Und ich sag mal, ich sage im Normalfall immer, und das kommt schon mal öfters vor, dass wenn ich tagsüber sehr viel sprechen muss, dass ich dann zu meinem Mann am Abend sage, ich habe meine 20.000 Wörter heute verschossen. Aber da hatte ich mehr als 20.000 Wörter verschossen. Also insofern war dann tatsächlich auch mal Schluss.
Wie gehen Sie denn heute damit um?
Ich bin da tatsächlich wesentlich positiver. Ja, also ich selber mache Homeoffice zum Teil. Und ich glaube, was ich persönlich gelernt habe, ist wirklich noch wesentlich mehr Vertrauen in die Mannschaft zu bekommen und zu sehen, dass es eben funktioniert. Ja, ich habe im Homeoffice einmal, wie gesagt, Corona, den ersten Schritt in der Corona-Krise gemeistert mit der Mannschaft und einen KfW-Kredit beantragt. In dem zweiten oder dritten, im dritten Lockdown war das, glaube ich, haben wir Unternehmensanteile gekauft. Also alles im Homeoffice. Ja, und das hat wirklich hervorragend funktioniert.
Ja, also das Geschäft ist eigentlich weitergelaufen.
Ja.
Mehr oder weniger, natürlich ja. Unter anderen Bedingungen, obwohl alle im Homeoffice waren und trotzdem den Verpflichtungen nachgekommen sind.
Ja.
Ja, mhm. Ja, das habe ich auch sehr, wirklich sehr, sehr, sehr vergleichbar erlebt. Gab es denn auch negative Situationen, also wo Sie gesagt haben, das hat jemand was ausgenutzt oder es hat jemand nicht ausgehalten, im Homeoffice zu sein?
Also beim ersten Lockdown gab es insofern schon auch negative Situationen, wo der eine oder andere meiner Kollegen der Meinung war, dieses Vertrauen eben nicht aussprechen zu können, den Mitarbeitern. Und natürlich so Fragen aufkamen, so, ja, was macht denn der eigentlich? Ja, und wo ist denn der eigentlich? Und mit was beschäftigt der sich eigentlich? Was wiederum in der Belegschaft nicht sehr gut ankam, ja, weil das natürlich als das empfunden wurde, als was es auch gemeint war, nämlich Misstrauen. Und keiner das eigentlich so verstanden hat, weil natürlich jeder sich da irgendwie auch committed gesehen hat zum Unternehmen. Ja. Das fand ich jetzt nicht so gut. Hat es Leute gegeben, die das ausgenutzt haben? Also ich würde sagen, im ersten Lockdown würde ich sagen eher nein. Ja, in den weiteren sicherlich schon auch. Ja, also aber auf der anderen Seite glaube ich, haben sie das ja auch so, wenn die Leute physisch im Büro sind, haben sie immer wieder den einen oder anderen, der sich natürlich auch seine Freiräume sucht und auch findet. Und das Gleiche haben sie natürlich auch.
Also es macht gar nicht so einen Unterschied.
Nee, also würde ich mittlerweile sagen, das macht nicht mehr so einen Unterschied.
Frau Sonnenmoser, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Stimmung im Unternehmen. Wir haben ein bisschen erfahren, wie das bei Ihnen war, in Ihrem Umfeld, wie schnell Sie aktiv geworden sind. Aber das Unternehmen hat ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen bestanden. Und ich würde gerne ein bisschen verstehen, wie war denn die Stimmung in den unterschiedlichen Bereichen, also in der Verwaltung, im Handel, vielleicht auch bei Kunden? Ja, also wie haben Sie das denn erlebt?
Ja, ich glaube, also am Anfang war das erstmal, dass wir es alle nicht glauben konnten. Ja. Es war einfach, wir saßen da an diesem Freitag und haben alle den Kopf geschüttelt, als wir da eben gesehen haben, dass die Länder beschlossen haben, ihre ganzen Läden zu schließen und sozusagen die Städte tot zu legen. Das hatte ja von uns noch nie irgendjemand irgendwann mal erfahren. Und insofern war das, glaube ich, für jeden erstmal Ungläubigkeit und sicherlich auch ein sehr hoher Unsicherheitsfaktor, was ich vorher auch schon gesagt habe, weil ja keiner wusste, was passiert denn insgesamt. Ja, also was passiert mit dem Bankensystem, ja, wie geht's da weiter, kriegst du Nahrungsmittel, ja, also die ganzen Themen, die uns beim ersten Lockdown beschäftigt haben, ja, Stichwort Klopapier, ja, das war, glaube ich, eine hohe Unsicherheit, wo natürlich jeder versucht hat, erstmal für sich und seine nächste Umgebung auch das absichern zu können, was er absichern wollte. Und das hat sicherlich, das war sicherlich bei uns auch in der Belegschaft so. Weil klar, wenn Sie in einem Store arbeiten, der von jetzt auf nachher geschlossen wird, dann haben Sie natürlich auch 1000 Fragen. Ja? Und die wichtigste ist sicherlich mal, kommt mein Gehalt noch weiter? Ja? Weil davon muss ich natürlich ja auch irgendwie leben und meine Familie durchbringen. Und das sind hohe Unsicherheitsfaktoren gewesen, die es da gab. Und ich glaube, das bezeichnet es am besten.
Und wie sind Sie damit umgegangen? Also gerade so eine Frage, kriege ich mein Gehalt noch?
Das haben wir sehr schnell kommuniziert. Also wir haben sehr schnell eben auch gesagt, das geht so weiter wie bis dato, ja, weil wir wussten ja auch nichts anderes. Also nochmal, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, über was wir sprechen. Sprechen wir über 3 Wochen, sprechen wir über 3 Monate, ja, oder über 3 Jahre. Also das wusste ja keiner. Insofern haben wir erstmal die Sicherheit gegeben als Vorstand und auch als Geschäftsführung der Mediamarkt Saturn, dass die Gehälter erstmal weiter fließen. Ne? Was natürlich dann wiederum bei mir zu mehr Stress geführt hat, weil ich dann mit meinen Finanzmenschen erstmal die Liquidität wieder geplant habe, ja, und gesagt habe, was können wir denn eigentlich überstehen?
Wir hatten gerade über die Stimmung gesprochen und Sie haben ja sehr schnell den Mitarbeitenden gesagt, dass sie abgesichert sind, dass sie ihre Gehälter weiterbekommen. Aber ich stelle mir vor, dass es bei Ihnen im Herzen ein bisschen geschlagen hat, weil das ist ja dann auch schon eine große Liquidität, die Sie da haben müssen. Wie war das?
Ja, absolut. Also ich sag mal, was wir erstmal finanzseitig gemacht haben, ist tatsächlich die Liquiditätslage aufzubauen und zu schauen, wie lange reicht denn die vorhandene Liquidität. Ich habe ja vorher schon gerade ausgeführt, dass wir noch 1 Milliarde hatten als nicht gezogenen syndizierten Kredit und hatten natürlich auch noch so Cash auf am Balance Sheet und haben dann natürlich erstmal gerechnet, wie lange reicht das denn mit den ganzen Ausgaben. Und was können wir denn eigentlich stoppen beziehungsweise irgendwie optimieren, sodass der Geldausfluss reduziert wird? Das war eigentlich erstmal das Wichtigste. Und wenn Sie sich noch erinnern können, gab es ja damals eine große öffentliche Diskussion, weil der ein oder andere Vermieter seine Miete nicht bekommen hat. Und ja, auch wir waren darunter, ne, weil wir halt auch gesagt haben, wir können ja nicht sozusagen als Letzter der Wertschöpfungskette der Leidtragende sein, sondern natürlich muss jeder da auch sein Päckchen beitragen. Und dazu gehörte natürlich auch am Anfang der Vermieter, dem das Gebäude gehört, in dem der Store war. Ja. Also insofern waren das eigentlich so die Themen, die uns beschäftigt haben und wo wir halt geschaut haben, A, wie viel Liquidität haben wir? B, wie lange reicht die, wenn wir keine Optimierungsmaßnahmen vornehmen? Und C, welche Optimierungsmaßnahmen können wir vornehmen?
Wenn wir mal auf das Thema Krise schauen, haben so Unternehmen, so große Unternehmen ja auch Krisenpläne. Hatten Sie einen Krisenplan?
Naja, also ja, wir sind, also die Economy ist ein börsennotiertes Unternehmen. Sie haben natürlich ein funktionierendes Risikomanagement in einem börsennotierten Unternehmen. Und zu einem Risikomanagement gehört natürlich nicht nur die Risiken zu benennen, sondern auch Gegenmaßnahmen zu definieren. Und ja, wir hatten natürlich auch Krisenpläne für die unterschiedlichsten Krisen, aber also ganz ehrlich, vor 2020 hätte, glaube ich, also derjenige, der da schon einen Krisenplan hatte für eine Pandemie, würde ich sagen, Hut ab. Ja?
Kennen Sie denn jemanden?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich glaube, dass das sicherlich dann auch eher im medizinischen Bereich irgendwie angesiedelt gewesen wäre. Aber ich glaube, von den Industrieunternehmen oder Handelsunternehmen hatte in dem Ausmaß, das muss man ja auch mal sehen, sie haben ja, also was wir sicherlich diskutiert haben, war mal eine starke Grippewelle. Ja, aber da dachte halt jeder so an die typischen Deutschlandbilder, ne, und die es ja auch immer schon gab, wo du mal gesehen hast, so in Orange und Rot, wo gibt's die meisten Krankmeldungen, ja. Aber dass sozusagen ganze Länder das öffentliche Leben lahmlegen. Also das hat, glaube ich, vor 2020, dafür hat, glaube ich, noch wirklich keiner einen Krisenplan gehabt.
Hat es das Krisenmanagement geändert? Macht man das heute anders als vor der Pandemie?
Ja, sicherlich beschäftigen sie sich auch eben über eine Pandemie oder mit einer Pandemie. Ne? Was heißt das? Und stellen da natürlich auch Maßnahmen auf und definieren Maßnahmen, wie sie da agieren können. Und ich würde sagen, ich meine, das war ja Learning by Doing im wahrsten Sinne des Wortes, was wir da hatten. Da haben sie ja eigentlich schon gute Krisenpläne, die sie eigentlich dann auch nur noch verschriftlichen müssen. Ne?
Ja, für den Fall, dass eine Pandemie kommt. Aber wenn was anderes kommt, ist wieder ganz anders.
Das ist richtig. Aber ich glaube auch, also ich bin jetzt auch nicht so der All-Around-Absicherungsmensch. Also ich glaube, sie können auch nicht gegen alles versichert sein. Und sie können auch gar nicht alles vorhersehen oder voraussehen, was da so kommen kann. Und auch das ist ja, auch das ist Aufgabe eines Vorstands, eben da auch so flexibel zu sein und da sehr schnell agieren zu können. Sie haben mich vorher gefragt, ob ich krisenfest bin.
Ja.
Das ist sicherlich auch ein Punkt, wo sich Krisenfestigkeit zeigt, dass sie eben in solchen Situationen trotzdem eben gut nachdenken können und ad hoc eben auch die nächsten 2, 3 Schritte auch definieren können.
Ja, das, so wie Sie es ja auch beschrieben haben, wie Sie agiert haben und dann ganz schnell auch reagiert haben auf die Situation.
Mhm, genau.
Mhm. Ich finde es sehr beeindruckend, wie positiv Sie von der Zeit berichten. Sie sind sehr fachlich unterwegs. Wir haben uns sehr stark mit den Fachthemen auseinandergesetzt. Wir haben Sicherheit gegeben. Die Mitarbeitenden haben alle mitgezogen, sind ins Homeoffice gegangen und haben zum Unternehmen gestanden und versucht, es zu entwickeln. Also ich finde, es ist ganz, ganz beeindruckend, wie Sie das schildern.
Ja, aber das war auch tatsächlich die Situation. Also das war jetzt nicht irgendwie, in der Vergangenheit sieht alles besser aus. Mhm. Das war wirklich die Situation. Ja. Als wir die Liquiditätsplanung gemacht haben und wir ja auch nicht wussten, wie lange die ganze Situation so anhält und wie lange wir wirklich einen vollständigen Lockdown der Geschäfte hatten, haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht über weitere Quellen, aus denen wir Liquidität bekommen können. Und eine Möglichkeit, die uns die deutsche Regierung ja aufgemacht hatte, war der KfW-Kredit, den ein Unternehmen beantragen konnte. Und auch hier haben sie wieder gesehen, dass es, also auch da kann ich nur sehr positiv sozusagen schildern, weil meine gesamte Mannschaft wirklich 24/7 an diesem KfW-Kredit gearbeitet hat. Weil das, was der Herr Steinmeier als schnell und unbürokratisch damals tituliert hat, ja, das war weder schnell noch unbürokratisch, ja, und hat einen enormen Aufwand gekostet, um sozusagen die ganzen Unterlagen zusammenzukriegen und die ganzen Prognosen und Zukunftsperspektiven, die KfW da von uns verlangt hat. Insofern war das auch sehr, wirklich sehr schön zu sehen, dass die ganze Mannschaft da Gewehr bei Fuß stand und wirklich alles daran gelegt hat, diese Unterlagen zusammenzukriegen. Und wir haben tatsächlich an dem Montag, also an dem 18. angefangen und haben, glaube ich, am 20. oder 21. den Antrag abgegeben. Ja. Also das ist schon, und das alles im Homeoffice. Mhm. Ja. Also da sieht man tatsächlich, ja, wie die Leute einfach die existenzielle, ja, Bedrohung schon auch gesehen haben. Also es war schon auch jedem, der daran gearbeitet hat, bewusst, dass wir den Kredit brauchen, damit wir auch alle in der Nacht ein Stück ruhiger schlafen können. Das Schönste war ja eigentlich, dass wir ja am Ende des Tages 1,7 Milliarden KfW-Kredit beantragt haben, aber von diesen 1,7 Milliarden gar nie nicht was abholen mussten. Ja, also da hat der deutsche Staat an uns gut verdient, weil das war natürlich auch nicht nur nicht schnell und nicht unbürokratisch, sondern auch nicht sehr billig. Ja. Insofern haben wir da gut Zinsen gezahlt. Aber das Schöne war tatsächlich, dass wir ihn überhaupt nicht benötigt haben. Und warum? Weil das Online-Geschäft eben extrem angezogen ist. Ja. Und was ich vorher auch schon ausgeführt habe, wir wirklich mit allen Mitteln und mit allen Menschen an Bord versucht haben und auch sehr erfolgreich versucht haben, dieses Online-Geschäft zu handeln. Und dann war ja im ersten Schritt sozusagen ja nur online möglich, also wirklich nur verpacken und wieder wegschicken. Dann sind wir ja aber, gab es ja die ersten Öffnungen sozusagen, sodass sie Click und Collect machen konnten, also bestellen und dann auch wieder am Store abholen. Und auch das ist extrem schnell von der Mannschaft umgesetzt worden und hat uns natürlich wieder beschert, dass wir Geld ins Haus bekommen haben, ja, dass wir wieder Liquidität ins Haus bekommen haben, was dann die Situation auch entschärft hat. Und im weiteren Verlauf war es natürlich dann auch wieder die Öffnung der Stores, auch wenn das dann mit Quadratmeterbegrenzung pro Mensch im Store war. Ja. Aber auch hier war das, fand ich, sehr positiv, weil ich vom Kapitalmarkt immer die Frage bekommen habe, wann wir denn die rund 1.100 Läden schließen, ja, weil kein Mensch bräuchte mehr stationär, ja, und jeder kauft ja nur noch online. Und nach Corona war die Frage eigentlich ad acta gelegt, weil wir gesehen haben, dass bei den ersten Öffnungen die Leute wieder alle ins Store gekommen sind und ihre Ware wieder physisch kaufen wollten und nicht online. Ja.
Hat man denn die Umsätze wieder erzielt wie vorher?
Ja, absolut.
Also es ist eigentlich wirklich so, dass die Menschen auch ins Geschäft gehen wollen und dort die Produkte kaufen wollen.
Ja, absolut.
Weil ich habe auch immer so den Eindruck, wir kaufen so viel mehr online. Also was wir an Paketen im Haus jeden Tag bekommen, ist ja beeindruckend. Von Büchern, also eigentlich alles. Kleidung, Elektrogeräte. Und das finde ich interessant, dass Sie das sagen, dass es doch wieder zum gleichen Umsatz gekommen ist.
Ja, man muss aber, glaube ich, auch sehen, also ich sag mal, Consumer Electronics, das ist natürlich schon auch eine Investition für viele Leute. Ja, wenn sie einen Fernseher kaufen, dann gehen da halt auch schon ein paar Euro über den Ladentisch. Und das ist natürlich für viele Menschen auch tatsächlich eine Investition, die in der Familie entschieden wird und wo man dann natürlich auch sich das Gerät mal vor Ort anschauen möchte. Und während dann vielleicht der eine Part einen riesengroßen Fernseher haben möchte, der andere Part dann doch vielleicht eher was Kleineres haben möchte. Ja. Und ich glaube, diese Prozesse sind, glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass das natürlich schon eben auch größere Geldbeträge sind, die dann dafür aufgewendet werden. Aber zusätzlich glaube ich auch, und da bin ich tiefst überzeugt, haben wir einfach eine andere Shoppingkultur. Ja, also ich sag mal, wenn Sie das mit den USA vergleichen, wo Sie erstmal eine Stunde in eine Mall fahren müssen, um überhaupt mal shoppen zu können, ist das natürlich in den europäischen Ländern was anderes. Ja, aber da geht man gerne in die Stadt, weil sie ja auch nicht nur zum Shoppen gehen, sondern ja auch zum Verweilen, ja, oder zum Flanieren oder was auch immer. Aber es ist ja, oder zum Schaufenster gucken, ja, es ist ja ein anderes Erlebnis, als das jetzt der US-Amerikaner kennt.
Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, was würden Sie denn sagen, war der Anteil von Ihnen, also als Geschäftsführung und erster Führungsebene, dass es so gut gelungen ist?
Das war ein großer Anteil, sicherlich. Ja, also ich sag mal, in so einer Situation sind Sie natürlich an der Spitze von einem Unternehmen als Vorstand natürlich die erste Ansprechperson. Person sozusagen, ja, und jeder guckt auf sie. Und wenn sie da nicht sauber agieren und reagieren, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Weil dann verstärken sie natürlich auch Unsicherheiten, die es eh schon gibt, ja, oder wenn sie dann sozusagen da den Kopf verlieren würden, dann verliert eben auch das Unternehmen am Ende des Tages den Kopf, ja, und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Position in dem Augenblick, dass du da halt tatsächlich dir deiner Verantwortung eben auch bewusst bist und dann da eben auch dein Mann oder deine Frau stehst.
Wenn man jetzt auf das Thema Führung schaut, war das ja auch ein Krisenmanagement eigentlich über die ganze Zeit. Ist denn heute Führung stärker auch mit Krisenmanagement verbunden oder ist das wie vorher?
Naja, wenn man sarkastisch ist, könnte man ja sagen, Corona war die Generalprobe, ne? Weil das, was wir aktuell sehen, sind ja Polykrisen. Ja? Ich glaube, Sie können heutzutage kein Unternehmen mehr führen ohne Krisenmanagement. Und sei es jetzt geopolitisch, sei es jetzt klimatechnisch, wirtschaftlich, ja, haben wir eine Rezession, haben wir auch große Inflation, all das sind Themen, die natürlich zu Krisen führen. Und ich glaube, da sind wir mittendrin, ja, auf hoher See. Und insofern gehört das natürlich aktuell mehr denn je dazu.
Wie bilden Sie denn Ihre Führungskräfte dahingehend aus?
Ja, ich überlege gerade, ob das ein Stück in dir drin sein muss, dass du natürlich auch stressresistenter bist als andere Menschen. Ja, ich sag mal, manche sind schon gestresst, wenn der Bus 5 Minuten zu spät kommt. Und bei manchen fängt halt der Stresslevel erst sehr, sehr, sehr viel später an. Und ich glaube, das ist schon auch eine Voraussetzung, die du mitbringen musst in dem Job. Und was ich auch vorher sagte, weil, also du hast ja auch viele kleine Krisen, ja. Wir haben jetzt ja mal so eine extreme Krise durchgesprochen, aber du hast ja auch im Daily Business immer wieder mal kleine Krisen. Und auch die führen ja dazu, dass du einfach auch ruhiger wirst und erfahrener und eben damit auch stressresistenter wirst.
Und jetzt haben wir die unglaublich spannende Geschichte von Ihnen gehört, wie aktiv Sie waren und wie Sie das gestaltet haben. Und jetzt kommen wir sozusagen zu unserem letzten Teil für die Zuhörer. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, kann man Krise lernen?
Man kann sie durch Erleben lernen, würde ich sagen. Also durch das Durchlaufen einer Krise lernen sie natürlich immer was. Und die Erfahrungen, die sie aus einer Krise mitnehmen, die können sie natürlich auch wieder für eine andere Krise nutzen. Und Sie haben mich vorher gefragt, haben Sie Krisenpläne? Ja. Aber ich glaube, genau diese Erfahrungen, die sie natürlich haben durch andere Krisen, die führt sie natürlich auch durch neue Krisen jeglicher Art. Ja, und das ist, glaube ich, das große Learning, was Sie daraus nehmen können. Und sicherlich eben am Ende des Tages auch das Thema, was wir vorher auch schon angeschnitten haben, dass es eben nicht so viel Diskussion über Punkte gibt. Ja, wir hatten in der Budgetrunde, das kann ich mich noch gut erinnern, hatten wir noch die Diskussion, wie hoch denn der Online-Anteil sein sollte im kommenden Jahr. Also was die Kollegen bei Mediamarkt Saturn da erarbeiten sollten. Und das war eine sehr langwierige Diskussion mit den Kollegen und die Krise hat uns dann gezeigt, dass es doch sehr schnell gehen kann, wenn es schnell gehen muss. Und vielleicht ist das auch das Learning, einfach mal weniger diskutieren, sondern einfach mal do it, versuch es und schau, was rauskommt.
Was ich von Karin Sonnenmoser mitnehme. Frau Sonnenmoser fühlt sich für Krisen gut aufgestellt. Sie war immer in Restrukturierungsprojekten unterwegs und konnte so über die Jahre in herausfordernden Situationen arbeiten und lernen. Dadurch ist sie über die Jahre krisensicherer geworden. Krisensicher zu sein bedeutet für sie, immer einen kühlen Kopf zu bewahren, den Überblick zu behalten und auch in schwierigen Situationen abschalten zu können, also emotional stabil zu sein. Die Krise bei Mediamarkt Saturn hat sie und das Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Die Krise kam plötzlich, niemand war darauf vorbereitet und die Menschen in der Organisation mussten schnell viel Neues lernen. Wenn die Geschäftsführung den Kopf verliert, verliert die gesamte Organisation den Kopf, sagt Karin Sonnenmoser. Hier galt es, Haltung und Orientierung zu geben, obwohl es für alle eine Blackbox war. Dass das Unternehmen diese Krise gut überstanden hat, war ein Gemeinschaftserfolg von allen im Unternehmen. Alle haben die existenzielle Bedrohung erkannt und gemeinsam an einem Strang gezogen. Die Ereignisse der Krise zeigen, dass wenn man handeln muss, man viel erreichen kann. Und dass wir uns auch in Nicht-Krisenzeiten mehr trauen sollten, zu tun, anstatt zu diskutieren. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Es war ein großartiges Gespräch mit ganz tollen Insights. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.